SRF 1.
Punkt halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. In Ägypten tickt die Uhr gegen Präsident Mursi und für das Militär.
Also ich denke nicht, dass die Armeeführung eine solche Drohkulisse aufbaut, ohne dass sie dann tatsächlich auch Konsequenzen ergreift, wenn sich die politischen Lager nicht einigen können,
sagt der Experte. Edward Snowden verzichtet auf Asyl in Russland. Und was ist mit der Schweiz? Für gefährdete Vögel wird es bei uns immer ungemütlicher. Fast 80 Arten sind schon auf der roten Liste. Um eins, was bedeuten Twitter, Facebook und Co. für den Unterricht? Was sollen, was müssen, was dürfen Lehrer lehren? Ein Buch gibt Antworten. Es ist Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous heute mit Simon Loy. Schönen Mittag. Zuerst nun die Nachrichtenübersicht mit Bettina Studer.
Der ägyptische Präsident Morsi hat vor einem Berufungsgericht eine Niederlage erlitten. Das Gericht hat den von Morsi entlassenen Generalstaatsanwalt Mahmoud wieder eingesetzt, mit einem abschließenden Urteil, wie das Gericht schreibt. Präsident Morsi steht weiterhin auch unter dem Druck der Armee. Diese hatte Morsi mit einem Ultimatum aufgefordert, den Konflikt zwischen seiner Muslimbruderschaft und der Opposition bis morgen zu lösen. Ansonsten werde die Armee in die Politik eingreifen. In Ägypten sind auch für heute zahlreiche Demonstrationen angekündigt worden. Bisher ist immer noch unklar, in welchen Ländern Edward Snowden Asyl beantragt hat. Das Bundesamt für Migration hat nach eigenen Angaben bislang keine Kenntnisse von einem Asyl- oder Einreisegesuch des früheren Mitarbeiters des US-Geheimdienstes. Auf Asyl in Russland hat Snowden verzichtet, wie ein Kreml-Sprecher erklärte. Der 29-Jährige habe sein Gesuch zurückgezogen. Der Preisüberwacher hat die Kostenentwicklungen im Straßen- und Schienenverkehr miteinander verglichen. Sein Fazit: Zugfahrer sind in den letzten Jahren stärker zur Kasse gebeten worden als Autofahrer. Im öffentlichen Verkehr seien die Preise seit 1990 um mehr als 45% gestiegen. Gewisse Retourbillette würden heute sogar 80% mehr kosten. Auf der Straße hingegen seien die Ausgaben für den einzelnen Autofahrer um 30% gestiegen. Aus finanzieller Sicht sei der Schienenverkehr gegenüber dem Straßenverkehr seit 1990 unattraktiver geworden, hält der Preisüberwacher fest. Die Spielbankenkommission will 2 Dutzend verschiedene Spielautomaten neu als Glücksspielautomaten einteilen. Damit werden diese in Restaurants künftig verboten. Betroffen sind Spielautomaten mit Namen wie Magic Colors, Vegas Poker oder Joker Poker. Aktiv werde die Spielbankenkommission wegen eines Urteils des Bundesgerichts. Demnach können Restaurants nur dann wegen des Betriebs von Glücksspielautomaten bestraft werden, wenn diese Automaten zuvor als solche eingestuft wurden. Die Hersteller und Betreiber können sich gegen die Einteilung wehren. In der Schweiz besitzen 7 von 10 Personen eine Kreditkarte. Das seien 15% mehr als vor 3 Jahren, teilt der Internetvergleichsdienst Comparis mit. Missbräuche seien eher selten, denn mit den verschiedenen Sicherheitselementen seien die Kreditkarten ziemlich sicher. Für gefährdete Vogelarten wird die Schweiz immer ungemütlicher. Ihre Lebensbedingungen haben sich in den letzten 20 Jahren mehrheitlich verschlechtert. Dies zeigt der Swiss Bird Index, den die Schweizerische Vogelwarte Sempach erstellt hat. Demnach sind fast 80 der rund 200 Vogelarten, die in der Schweiz brüten, auf der roten Liste und würden Gefahr laufen, aus der Schweiz zu verschwinden. In der russischen Teilrepublik Jakutien in Sibirien ist ein Passagierhelikopter abgestürzt. Mindestens 23 Personen kamen ums Leben, darunter vermutlich auch 10 Kinder. Nur 3 Besatzungsmitglieder sowie eine Frau und deren Kind hätten das Unglück überlebt, meldete die Nachrichtenagentur Itatas. Der Helikopter prallte offenbar bei schlechtem Wetter gegen eine Felswand. Die Rettungskräfte sind gemäß Medienberichten noch nicht an der schwer zugänglichen Absturzstelle eingetroffen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten hat ein Gericht 64 als Islamisten bezeichnete Männer zu Haftstrafen zwischen 3 und 15 Jahren verurteilt. Die Männer hätten eine Verschwörung gegen den Staat geplant, berichtete das Fernsehen von Abu Dhabi. 26 Angeklagte seien freigesprochen worden. Für das Gericht handelte es sich bei den Verurteilten, gemäß dem Fernsehbericht, um Dissidenten, die vom arabischen Frühling in anderen Ländern beeinflusst worden seien. In Deutschland muss ein Agentenehepaar für mehrere Jahre ins Gefängnis. Ein Gericht in Stuttgart hat die beiden wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit verurteilt. Der Mann muss 6,5 Jahre hinter Gitter, die Frau 5,5. Die beiden hätten zwar österreichische Pässe, aber ihre Identität sei unbekannt, teilt das Gericht mit. Es sieht es als erwiesen an, dass das Ehepaar hunderte Dokumente zu EU und NATO an einen russischen Geheimdienst geliefert hat. Die Papiere stammten von einem Maulwurf aus dem niederländischen Außenministerium.
12.36 Uhr, Ägypten. Präsident Morsi legt sich mit den Generälen an. Warum er dabei untergehen dürfte, hören wir gleich. Der Fisch stinkt vom Kopf her. Die Spitze der Vatikanbank tritt zurück. Wie wichtig ist die Skandalbank für den Vatikan eigentlich noch? Ein Serienvergewaltiger vor Gericht in Basel. Warum passieren konnte, was passiert ist. Asylbewerber Snowden? Wohl kaum, heißt es in der Schweiz. Schließlich schlachten Schüsse Platzpatronen.
And we're shooting out of our cannons, shooting blanks.
Wenn die Amerikaner Bürgerkrieg nachspielen, jetzt Börse und Wette.
Die Daten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 7.704 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu 1.23,47 Franken gehandelt, der Dollar zu 94,80 Rappen. Das Wetter, heute Nachmittag bleibt es zunächst sonnig, im Jura sowie in den Voralpen und Alpen bilden sich Quellwolken und es gibt lokale Regengüsse und Gewitter. Gegen Abend wird es auch im Flachland stellenweise nass. Die Temperatur steigt beidseits der Alpen auf 26 bis 28 Grad. Am Mittwoch ist es bewölkt und es fällt Regen. Am Donnerstag gibt es im Osten noch letzte Schauer. Dann wird es zunehmend sonnig bei 23 Grad im Norden und 29 Grad im Süden.
Präsident Morsi gegen das Militär. Das ist der Machtkampf, der derzeit in Ägypten tobt. Noch will Präsident Morsi nichts wissen vom Ultimatum, das ihm die Armee gestellt hat. Die Armee wiederum hält den Druck aufrecht. Nach wie vor gilt, lenkt Morsi nicht ein bis morgen Abend, will die Armee der Politik den Weg weisen, wie sie sagt. Ich fragte Stefan Roll von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, sind das nur Worte oder folgen da auch Taten?
Also ich denke nicht, dass die Armeeführung eine solche Drohkulisse aufbaut, ohne dass sie dann tatsächlich auch Konsequenzen ergreift, wenn sich die politischen Lager nicht einigen können. Ich denke allerdings auch, dass die Armeeführung nicht daran interessiert ist, selber politische Verantwortung zu übernehmen. Die haben das nach dem Sturz Mubarak schon einmal gemacht und sich da kräftig die Finger verbrannt. Und dieses Risiko werden sie nicht noch einmal eingehen.
Wie könnten denn die Taten sonst aussehen?
Ich denke, die Armee wird versuchen, tatsächlich eine Art Technokratenkabinett zusammenzustellen. Wie das genau funktionieren soll, ist unklar, weil es hängt sehr davon ab, ob sich die relevanten politischen Parteien und Gruppierungen und eben auch die Muslimbruderschaft kooperativ zeigen oder ob es hier starken Widerstand gibt.
Diese klare Stellungnahme der ägyptischen Armee, die könnte man ja auch als Putschdrohung verstehen. Ist das so?
Ja, kann man. Das ist auch durchaus sehr problematisch, weil Mohamed Morsi natürlich der rechtmäßig gewählte, der legitime Präsident Ägyptens ist. Deswegen ist es tatsächlich ein sehr problematischer Vorgang. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass Ägypten momentan völlig lahmgelegt wurde. Nicht erst durch die Massenproteste, auch schon davor ging nicht mehr viel voran in dem Land. Die Muslimbrüder haben es einfach nicht geschafft, ihre Macht zu etablieren und hier eine Politik zu machen, die das Land voranbringen könnte. Und deswegen ist jetzt einfach der Punkt erreicht, dass es sozusagen außergewöhnliche Maßnahmen geben muss.
Also ist dieses Vorgehen der ägyptischen Armee irgendwie auch legitim?
Ich denke, angesichts der Alternativen ja, denn wie gesagt, die politischen Lager stehen unversöhnlich gegenüber. Die Morsi-Administration hat es versäumt, hier stärker auf eine Konsensbildung hinzuarbeiten. Sie ist in den letzten Wochen definitiv zu wenig auf die anderen politischen Parteien zugegangen. Sie hat sich immer darauf berufen, dass sie die Wahlen gewonnen hat und dass sie deswegen einfach das Recht hat, jetzt zu regieren. Aber das reicht eben in einer solchen prekären Situation nicht aus.
Hat denn Präsident Morsi die Generalität in diesem Zusammenhang schlicht falsch eingeschätzt?
Also ich denke, dass von vornherein es zwischen der Muslimbruderschaft und dem Militär nur so etwas wie ein Gentleman's Agreement gegeben hat. Das heißt, man ist 2012, bevor Morsi Präsident wurde, darüber übereingekommen, dass das Militär das akzeptieren wird. Aber es gab nie die Situation, dass Morsi oder die Muslimbruderschaft es geschafft hätten, das Militär der zivilen Führung unterzuordnen. Und deswegen weiß ich nicht, ob das Militär falsch eingeschätzt wurde. Wahrscheinlich hatte Morsi schon gedacht, dass die Generäle ihm mehr Zeit geben werden. So gesehen war er von dieser Stellungnahme und der Dramatik sozusagen, die damit verbunden ist, diesem Ultimatum, dann doch überrascht worden.
Kopf der Armee ist der Generaloberst al-Sisi. Was ist das für ein Mann?
Al-Sisi war vorher Chef des Militärgeheimdienstes. Es ist davon auszugehen, dass er innerhalb der Militärführung und nicht nur in der Militärführung, sondern überhaupt im gesamten Militärapparat gut vernetzt ist. Wahrscheinlich besser als das Tantawi, sein Vorgänger, gewesen ist. Und er ist allerdings, soweit man das von außen sagen kann, jemand, der nicht unbedingt gerne im Rampenlicht steht. Er meidet öffentliche Auftritte. Er ist keine politische Führungsfigur. Ich gehe nicht davon aus, dass er anstrebt, hier tatsächlich eine politische Position, die ihn mehr in das Rampenlicht stellen würde, einzunehmen.
Welche Möglichkeiten hat nun der ägyptische Präsident Morsi noch in den verbleibenden Stunden, bis dieses Ultimatum dann auch abgelaufen ist?
Ich denke, er hat nicht viele Möglichkeiten, denn wir sehen, dass tatsächlich die Zustimmung für die Morsi-Administration in der Bevölkerung stark gesunken ist. Dennoch, es gibt einen harten Kern. Die Muslimbruderschaft ist eine gut organisierte und gut strukturierte Organisation. Und ich denke, Morsi wäre gut beraten, jetzt nicht zu versuchen, die Situation eskalieren zu lassen. Es wird Präsidentschaftsneuwahlen bald geben müssen. Es wird wahrscheinlich eine Art Referendum über den Verbleib von Morsi geben müssen. Das ist sozusagen das Minimum, aber wahrscheinlich wird Morsi darüber hinausgehen müssen. Ich denke, er wird um einen Rücktritt nicht drumherum kommen. Aber die letzten Wochen und Monate haben gezeigt, dass Morsi und die hinter ihm stehenden Muslimbrüder die Situation vielleicht nicht ganz realistisch einschätzen. Deswegen kann es durchaus sein, dass Morsi alles tun wird, um an der Macht zu bleiben.
Das waren Einschätzungen von Stefan Roll von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin in den Mittagsinformationen von Radio SRF. Paukenschlag gestern im Vatikan. Der Direktor und Vizedirektor der Vatikanbank IOR sind überraschend zurückgetreten. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass Papst Franziskus vor 3 Wochen eine Kommission eingesetzt hat. Eine Kommission, die die unappetitlichen Vorkommnisse in der Bank untersuchen soll. Eine Bank in den Schlagzeilen aus Rom, Massimo Agostinis.
Seit Tagen berichten italienische Medien, dass die alte Garde innerhalb des IOR und der Kurie, also der Regierung des Vatikans, am Zittern sei. Grund: Papst Franziskus scheint es ernst zu sein mit seiner Ankündigung, bei der Vatikanbank IOR und in der Kurie aufräumen zu wollen. Ob die gestern zurückgetretenen Direktoren wegen des allerneuesten Skandals den Hut nehmen mussten? Ein hoher Prälat wollte für Freunde 20 Millionen Euro aus der Schweiz nach Italien verschieben und dafür ein IOR-Konto missbrauchen. Ob sie deswegen gehen mussten oder weil sie zur alten Entourage gehören, die Bergoglio loswerden will, ist unklar. Allein die Tatsache, dass Köpfe rollen, zeigt, dass ein neuer Wind weht. Papst Franziskus scheint alle Möglichkeiten auszuloten, wie es mit der Bank weitergehen kann. Dabei soll er auch die Schließung in Betracht gezogen haben. Denn die in ihren Eingeweiden schlummernden, unaufgearbeiteten Skandale sollen so ungeheuerlich sein, dass der Imageschaden bei einer allfälligen Veröffentlichung zu groß sein könnte, mutmaßen Vatikanisten. Von Schließung spricht derzeit aber niemand mehr, sondern von Piazza Pulita, einer Ausmistung des Augiasstalls. Eine Aufgabe, vor der der allseits beliebte polnische Papst Johannes Paul II. Ständig die Augen verschloss. Eine Aufgabe, an der der deutsche Papst Benedikt XVI. Trotz guten Willens gescheitert war. Die Vatikanbank IOR wurde 1944 gegründet. Sie sollte das vatikaneigene Vermögen bewirtschaften und Gelder von religiösen Hilfswerken verwalten, zumindest in der Theorie. Heute weiß man, dass allerhand dubiose Geschäftemacher, die amerikanische CIA und die Mafia die Bank für ihre Zwecke missbrauchten, immer mit gütiger Mithilfe von Geistlichen. Das Vermögen der Bank wird auf 6 Milliarden Euro geschätzt. Jedes Jahr überweist sie etwa 70 Millionen Euro in die vatikanische Staatskasse. Fachleute sind sich einig, dass der Vatikan auch ohne diese Bank funktionieren könnte. Der Vatikan müsste sein Vermögen einfach von einer externen Bank verwalten lassen. Da der Vatikan aber auch ein Staat ist, dürfte Bergoglio das Geldhaus schließlich behalten wollen. Schon unter Benedikt dem 16. begannen innere Reformen, um die Bank Gottes internationalen Standards, Stichwort Verhinderung von Geldwäsche, anzupassen. Gegen allzu viel Transparenz regte sich aber heftigster interner Widerstand, an dem vor etwas mehr als einem Jahr ein erst kurz zuvor eingesetzter Bankpräsident gescheitert war. Bergoglio wird einen langen Atem brauchen, um hier aufzuräumen.
Er wurde verwahrt, weil er ein gefährlicher Triebtäter ist. Doch dann lockerten die Behörden den Strafvollzug. In der Folge durfte der 56-Jährige in Basel eine eigene Wohnung beziehen und konnte sich mit einer Fußfessel relativ frei bewegen. Dabei soll er wieder zugeschlagen und drei Frauen vergewaltigt haben. Von dem Basler Strafgericht hat heute der Prozess gegen den Mann begonnen. Gaudenz Wacker berichtet.
Der 56-jährige Mann soll zwischen Juli 2011 und Februar 2012 drei Frauen mit einem Schlafmittel betäubt und danach sexuell missbraucht haben, so lautet die Anklage der Basler Staatsanwaltschaft. Insgesamt rund 2 Dutzend Frauen hat er in den letzten 35 Jahren vergewaltigt oder sexuell genötigt oder es versucht. Das Luzerner Obergericht ordnete daher 1999 eine Verwahrung an. Der Angeklagte erwirkte allerdings Vollzugslockerungen. Daher durfte er vor 2 Jahren in Leukerbad ein Rückenleiden kurieren und später in Basel eine Wohnung beziehen, hier überwacht mit einer Fußfessel. Die 3 Sexualdelikte, die ihm die Staatsanwaltschaft nun vorwirft, soll er in einem Rehabilitationszentrum in Leukerbad und in seiner Wohnung in Basel begangen haben. In diesen 3 Fällen, so lautet die Anklage, sei der 56-Jährige stets gleich vorgegangen wie schon bei früheren Vergewaltigungen. Er soll seinen ihm unbekannten Opfern unbemerkt ein Schlafmittel in ein Getränk gemischt und sich danach über die wehrlosen Frauen hergemacht haben. Die 3 Delikte, die ihm nun zur Last gelegt werden, stritt der Angeklagte heute vor Gericht rundwegs ab. Die Opfer hätten die Fälle von A bis Z erfunden. Sie hätten sich wohl im Nachhinein geschämt, mit einem wie ihm, einem von den früheren Fällen her schweizweit bekannten Serienvergewaltiger, überhaupt in Kontakt getreten zu sein, meinte er. Der Mann wirkte vor Gericht weitgehend ruhig, bestritt die Taten reflektiert und warf der Staatsanwaltschaft unsaubere Arbeitsweise vor. Sein Anwalt will auf Freispruch plädieren. Wird er hingegen erneut verurteilt, so droht ihm eine lebenslängliche Verwahrung, so wie sie das Schweizer Stimmvolk bei Annahme der Verwahrungsinitiative 2004 festlegte. Der Angeklagte wäre damit einer von erst einigen wenigen Personen, die bislang auf diese Art in Verwahrung sind. Sein Urteil gibt das Basler Strafgericht Ende dieser Woche bekannt.
Sie hören Rendezvous, es ist 12:01. Edward Snowden sucht weiter nach einem Land, das ihm Asyl gibt. Reihenweise Asylgesuche habe er gestellt, unter anderem in der Schweiz, sagt er. Hier aber wird dieses Gesuch offiziell nicht bestätigt. Und, auch wenn es stimmen würde, Snowden hätte kaum eine Chance, in der Schweiz aufgenommen zu werden. Inlandredaktor Peter Maurer.
Der junge Mann sucht offenbar ziemlich dringend eine neue und vor allem sichere Bleibe. Nicht weniger als 21 Staaten soll der mittlerweile berühmteste Ex-US-Geheimdienstmann und Whistleblower um Asyl gebeten haben, darunter auch die Schweiz. So zumindest behauptet es die Enthüllungsplattform WikiLeaks. Eine offizielle Bestätigung von Schweizer Seite gibt es indes bislang nicht. Das Außendepartement verweist auf Anfrage ans Bundesamt für Migration im Justizdepartement. Und dort beim BFM erklärt Gabi Söleschi:
Das Bundesamt für Migration hat bislang keine Kenntnis von einem Einreisegesuch oder von einem Asylgesuch von Herrn Snowden.
Klar ist, gesetzter Fall, Edward Snowden hat tatsächlich auch die Schweiz um Asyl ersucht, dann sicher nicht mit einem formellen Gesuch. Denn die Möglichkeit von Asylgesuchen aus dem Ausland, das sogenannte Botschaftsasyl, gibt es seit dem letzten Herbst nicht mehr. Bleibt noch die Möglichkeit von einem sogenannten humanitären Visum. Das könnte zum Zug kommen, wenn eine Person unmittelbar ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist. Hier wäre das Eingreifen der Behörden zwingend. Ob dies allerdings auf den Fall Snowden zutrifft, ist mehr als fraglich. Vor diesem Hintergrund stellt Stefan Frey, Sprecher der Schweizer Flüchtlingshilfe, fest:
Wir sehen deshalb nur geringe Chancen für Snowden auf Asyl in der Schweiz. Er müsste glaubhaft machen können, dass er aus politischen Gründen kein faires Verfahren erhielte oder ihm eine unverhältnismäßig hohe Strafe oder eine Art der unmenschlichen Behandlung droht.
Kommt dazu, dass die Schweiz und die USA ein Auslieferungsabkommen abgeschlossen haben. Das Vertragswerk sieht zwar allfällige Ausnahmen für politisch motivierte Straftaten vor, aber ob sich Snowden darauf berufen könnte, auch hier muss ein sehr großes Fragezeichen gesetzt werden. Flüchtlingshilfesprecher Frey dazu:
Auch wenn die US-Behörden entsprechende Zusicherung machten, würde ihnen der Computerfachmann höchstwahrscheinlich sogar ausgeliefert werden.
Übrigens, zu einem möglichen Snowden-Asylgesuch hat sich der Bundesrat bereits vor 2 Wochen auf eine Frage im Nationalrat schriftlich geäußert.
Sollte Herr Snowden die Schweiz um Aufnahme ersuchen, würde dies gemäß den geltenden Gesetzesbestimmungen von den zuständigen Stellen geprüft und entschieden.
Und daran hat sich bis heute nichts geändert.
Gleich zurück ins Jahr 1856 auf ein Schlachtfeld in den USA. Doch fuhr hier noch das da. Im Kampf gegen die Obstbaumkrankheit Feuerbrand stehen die Bauern vor einem Dilemma. Denn das wirksamste Gegenmittel bringt erhebliche Nebenwirkungen für die Natur mit sich. Fachleute treffen sich deshalb heute in Zürich zum Feuerbrandkongress. Gesucht sind Alternativen. Inlandredaktorin Christine Wanner.
Für die Obstproduzenten ist der Feuerbrand mit Abstand die gefährlichste Pflanzenkrankheit. Vorbeugen sei schwierig, sagt Georg Breggi vom Schweizer Obstverband.
Die Bekämpfungsmöglichkeiten, die wir heute haben, die befriedigen uns nicht. Wir sehen auch ganz klar das Bedürfnis von Seiten der Konsumenten, dass man wegkommen kann von diesem Streptomycin, sobald es irgendwie geht.
Das Antibiotikum Streptomycin wirkt zwar zuverlässig gegen die Feuerbrandbakterien, doch wie bei jedem Antibiotikum kann der Stoff in die Lebensmittel gelangen, etwa in den Honig, und es können sich Resistenzen bilden. Die Forschung sucht deshalb nach Alternativen, etwa mit natürlichen Feinden des Feuerbrandbakteriums. Ein Beispiel dafür sind Hefepilze oder andere Bakterien. Nur, natürliche Feinde sind witterungsabhängig, entsprechend wirken sie nicht immer zuverlässig. Neben anderen Pflanzenschutzmitteln sucht die Forschung auch Mittel, um die Krankheit früher zu erkennen, mit einem Schnelltest etwa bei Verdachtsfällen. Trotz dieser Fortschritte wisse man noch zu wenig darüber, wie der Feuerbrand funktioniere, sagt Eduard Holliger von der Forschungsstelle Agroscope.
Dort ist man noch lange nicht am Ziel angelangt. Das Wechselspiel Erreger und Antagonist, was passiert da? Und Wechselspiel eben auch Erreger und Sorte, diese zwei Schienen, die sich gegenseitig da massiv beeinflussen.
Warum sind wir denn im Kampf gegen den Feuerbrand noch nicht weiter? Hans Dreyer vom Bundesamt für Landwirtschaft sagt:
Es braucht eben auch Geduld. Und diese Geduld müssen wir der Forschung zugestehen, weil, wissen Sie, auch die Züchtung ist hier aktiv, also die Resistenzzüchtung insbesondere. Und die Produktion einer robusten Obstsorte, einer robusten Apfelsorte, die braucht wirklich auch mehrere Jahre, das ist nicht eine Technologie, die man per Knopfdruck freisetzen kann.
Robustere Apfelsorten wie Ladina oder Aland sind zwar nicht ganz geschützt gegen den Feuerbrand, doch auf ihnen breitet sich das Bakterium weniger schnell aus als etwa bei der beliebten Sorte Gala. Für die Obstproduzenten schränkt Georg Breggi ein:
Die Sache ist einfach die, die Sorten müssen auch am Markt eingeführt werden, sie müssen sich am Markt bewähren, müssen auch vom Konsumenten akzeptiert werden. Und das ist eigentlich eine große Herausforderung.
Ein kleiner Trost bleibt trotzdem Dilemma im Kampf gegen den Feuerbrand. Der kühle Frühling hat den Feuerbrand etwas zurückgebunden, zumindest in diesem Jahr.
Thank you.
Und nun machen wir einen Zeitsprung zurück. So hätte es getönt, wenn Schweizer Radio SRF am 2. Juli 1865 auf Sendung gewesen wäre.
Die konföderierten Truppen aus den Südstaaten haben gestern bei Gettysburg im US-Bundesstaat Pennsylvania den Unionisten aus dem Norden eine herbe Niederlage zugefügt. Es ist von einer großen Opferzahl die Rede.
Die blutige Schlacht von Gettysburg dauerte 3 Tage. Am Schluss gewannen die Nordstaatler. Dieser Sieg gilt als Wendepunkt im amerikanischen Bürgerkrieg. Und heute, 150 Jahre später, spielen tausende Laiendarsteller die Schlacht detailgetreu nach. Aus Gettysburg die Reportage von Bert Soltermann.
Mehrere Kanonen stehen auf einer Kuppe in Reih und Glied. Vernon Terry ist einer der Männer, die sie abfeuern.
I'd say we got 8,000 men on the field.
Rund 8000 Mann sind auf dem Feld unter uns, sagt Terry, ein Unionist aus dem Norden. Der Mann in der blauen Uniform aus Wolle, dessen Ahnen vor 150 Jahren an derselben Stelle standen, schwitzt in der Sonne. Es sei eine große Ehre, mit den Kanonen auf die Soldaten zu schießen. Mit Platzpatronen, fügt er an.
And we're shooting out of our cannons, shooting blanks.
Am Fuße des Hügels tobt die Schlacht. Regimente, bestehend aus einigen Dutzend Mann, verschieben sich langsam nach vorne und hinten, nach rechts und links. Schlachtgeheul aus den Kehlen, Schüsse aus den Karabinern, Nahkampf. Soldaten fallen, bleiben verletzt oder tot liegen. Es sieht sehr echt aus. Diese historische Nachstellung zeige, wie es 1863 wirklich gewesen sei, erklärt Greg Mason aus New Hampshire, einer der vielen Zuschauer. Die Schlacht, der Pulverdampf, Truppen, die aufeinander schießen, sehr brutal. Mason schaut aufs Feld. Die schossen sich die Beine und Arme weg. Kein Antibiotika. Im besten Fall ein Typ mit einer Säge, der die verletzten Glieder abschnitt. Viel Glück. Sue Murphy aus Boston ist extra nach Gettysburg gereist. Sie sagt,
you know, you read about the losses and then you see these reenactors laying in the field and you think, oh my gosh, this is what.
Man lese ja viel über die Schlacht und die Gefallenen. Dann beobachte man die Ereignisse hier und stelle fest, mein Gott, das waren ja alles tote Amerikaner. Die Geschichte nochmals erleben, vom sicheren Schlachtfeldrand aus, im mitgebrachten Picknickstuhl. Das sagen viele Zuschauerinnen und Zuschauer, sei der Grund, warum sie nach Gettysburg gekommen seien. Die Geschichte greifbar machen, das ist auch das Ziel der Laiendarsteller. Eine Truppe konföderierten Soldaten aus dem Süden in sandgrauen Kleidern macht kurz Pause.
We do it, you know, to a lot of us had ancestors that did this, so and then a lot of us have friends.
Viele von uns haben Vorfahren, die im Bürgerkrieg kämpften, sagt Sam Marshall aus Lexington, Kentucky. Wir sind schräge Vögel mit einem schrägen Hobby. Und so treffen wir uns zu Schlachten und haben viel Spaß dabei. Der Spaß ist für die meisten allerdings bitterer Ernst. Die Wollkleider mit den Holzknöpfen, die schweren Schuhe, die Karabiner und Bärte, historisch alles super korrekt. Wer nicht im Zelt schläft oder mit dem Auto zum Schlachtfeld fährt, wird kritisch beäugt. Auch sie selber würden die Geschichte eben eins zu eins nochmals erleben, sagt Sandy Andrews aus Virginia.
So we know what it's like, like last night during a thunderstorm, we got rained on. So when those guys talk about, you know, we were marching through a driving with thunderstorm, well, we know what we've done it.
Letzte Nacht zum Beispiel hat es stark geregnet, unsere Uniformen wurden nass. Deshalb wissen wir, wie sich die Soldaten gefühlt haben, als sie in einen Sturm gerieten, erzählt er. Die Darsteller auf beiden Seiten kommen aus allen Teilen der USA. Die meisten sind Mitglieder in einem Reenactment-Verein, nehmen jedes Jahr an mehreren Schlachten teil. Gettysburg, erst noch das 150-Jahr-Jubiläum, schlägt jedoch alles. Auch was die Brutalität des Ereignisses betrifft. Vom 1. bis 3. Juli 1863, in nur 3 Tagen, sind über 50.000 Soldaten gestorben. So viele wie seither nie mehr auf US-Boden. Ein prägendes Ereignis in der Geschichte einer jungen Nation, auch heute noch.
Und wenn Sie sehen wollen, wie das auf diesem nachgestellten Schlachtfeld so ausgesehen hat, Bert Soltermann hat Fotos gemacht. Sie finden sie auf unserer Internetseite srf.ch/rendezvous. Gleich eins, die Schüler, die twittern, posten, liken, daheim und im Klassenzimmer. Und die Lehrerinnen und Lehrer, sollen sie auch twittern, posten, liken? Und wenn ja, wie viel? Tagesgespräch gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags und die hat heute Bettina Studer.
In Ägypten ist die Lage für Präsident Morsi ungemütlich. Löst er den Konflikt mit der Opposition nicht bis morgen, will die Armee in die Politik eingreifen. Außerdem hat das Berufungsgericht einen Generalstaatsanwalt wieder eingesetzt, der von Morsi entlassen worden war. Noch immer ist unklar, in welchen Ländern der ehemalige Mitarbeiter des US-Geheimdienstes Edward Snowden Asyl beantragt hat. Das Bundesamt für Migration hat bisher keine Kenntnisse von einem Asyl- oder Einreisegesuch Snowdens. Zugpassagiere sind hierzulande in den letzten Jahren stärker zur Kasse gebeten worden als Autofahrer. Der Preisüberwacher schreibt, die Kosten im öffentlichen Verkehr seien seit 1990 um mehr als 45% gestiegen, auf der Straße nur um 30%.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.